Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
2022 geht das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz. Der Müll der letzten Jahrzehnte, aber der bleibt nur. Wohin damit? Wann werden wir Ihrer Meinung nach in Deutschland tatsächlich ein Endlager haben?
2031.
Und halten Sie ein Scheitern bei der Endlagersuche für möglich?
Ein Scheitern ist grundsätzlich immer möglich. Ich glaube aber, dass die Grundlage geliefert ist, jetzt auch Vertrauensbildung zu vollziehen und die Menschen an diesem Verfahren teilhaben zu lassen.
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat heute eine Vorauswahl für die Atommüll-Endlagersuche vorgestellt. Und wir haben darüber mit Steffen Karnitz gesprochen. Wir stellen außerdem die Mission NETSAT vor, bei der erstmals 4 Satelliten einen Formationsflug im All vollführen sollen. Und wir berichten, warum die Schleusentore unserer Zellen für die Pharmaforschung immer wichtiger werden. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen über ein Atommüllendlager hatten sich Regierung und Opposition 2017 darauf geeinigt, die Suche nach einem geeigneten Standort in einem ergebnisoffenen Verfahren neu zu starten. Einen ersten Bericht dazu hat nun die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE heute in Berlin vorgestellt. Steffen Karnitz ist der Geschäftsführer der BGE und ich habe ihn heute Mittag gefragt, welche Gebiete in Deutschland für ein Endlager in Frage kommen und welche nicht?
Ja, grundsätzlich haben wir erstmal sehr viele Gebiete identifiziert. Insgesamt 90 Teilgebiete, die zusammengenommen 54% der Bundesfläche ausmachen. Das zeigt schon sehr deutlich, ein Teilgebiet ist längst noch kein Endlagerstandort, sondern ein Teilgebiet zeigt uns aufgrund der vorhandenen Daten an, dass es dort geologische Formationen gibt, die wir mal näher untersuchen sollten. Und das ist die Aussage, die wir heute auch tätigen.
Nach welchen Kriterien sind Sie bei dieser Studie vorgegangen, um diese Region oder Gebiete zu identifizieren?
Der Gesetzgeber hat, nachdem eine wissenschaftliche Kommission getagt hat und die Kriterien empfohlen hat, uns auch Kriterien mit auf den Weg gegeben, die wir 1:1 abgearbeitet haben. In einem ersten Schritt haben wir festgestellt, anhand von sogenannten Ausschlusskriterien, wo wir Regionen haben, die sich gar nicht für die Endlagerung eignen. Das sind Regionen, in denen es beispielsweise Vulkanismus, Erdbeben gibt oder alte Bergwerke oder Bohrungen, die also potenziell die geologische Barriere hätten schädigen können. Die dort übrig gebliebenen Gebiete, die haben wir näher untersucht und geschaut, anhand von den Daten, die schon zur Verfügung gestellt worden sind von den Ländern, wo sogenannte Mindestanforderungen eingehalten werden. Mindestanforderungen sind mindestens 100 Meter Mächtigkeit, mindestens 300 Meter unter Geländeoberkante und ausreichend groß und ausreichend dicht, um dort ein Endlager beherbergen zu können. Und nach diesen Mindestanforderungen haben wir dann geschaut, welche der übrig gebliebenen sogenannten identifizierten Gebiete im Rahmen einer geowissenschaftlichen Abwägung günstig sind. Und das Ergebnis sind die Teilgebiete.
Was heißt jetzt nach einer geowissenschaftlichen Abwägung günstig sind? Also was heißt grundsätzlich als Atommüllendlager geeignet?
Das heißt erst einmal, dass die Datenlage uns anzeigt, dass wir hier Wirtsgesteinsvorkommen haben, die mindestens 100 Meter mächtig sind und mindestens 300 Meter unter der Geländeoberkante liegen, die im Rahmen einer Abwägung anhand von Kriterien beispielsweise wie Temperaturempfindlichkeit, wie Hydrogeologie, aber auch Hydrochemie, anhand von Kriterien wie Deckgebirge, also Kriterien, die die Robustheit des sicheren Einschlusses zeigen, nach diesen Kriterien potenziell untersuchungswürdig erscheinen. Das heißt also, das ist noch kein Endlagerstandort, sondern wir haben auf Basis von Daten, die nicht wir selber erhoben haben, sondern die uns die Landesämter zur Verfügung gestellt haben. Das sind Daten, die aus der Rohstoffgewinneindustrie stammen beispielsweise, diese Auswertung, diese erste Auswertung vorgenommen.
Gibt es auch nicht geologische Kriterien, die bei Ihrer Auswahl mit eine Rolle gespielt haben?
In diesem frühen Stadium nicht. In diesem frühen Stadium haben wir uns rein auf geologische Kriterien fokussiert. So sieht es das Gesetz auch vor. Und die sogenannten planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien, also alle Kriterien, die an der Oberfläche stattfinden, die werden in einem nächsten Schritt angewendet. Das sind Kriterien wie beispielsweise die Siedlungsdichte, die jetzt noch keine Rolle gespielt hat. Deswegen haben wir auch Teilgebiete ausgewiesen unter großen Städten, wie beispielsweise das Vorhandensein von Naturschutzgebieten oder von Überschwemmungsgebieten. All diese Kriterien kommen hinterher zur Anwendung, aber gestuft, nur unter geologisch sonst gleichen Bedingungen. Das heißt also, ein Endlager muss erst einmal die geologische Hürde überspringen und dann können in der Abwägung und im Vergleich auch planungswissenschaftliche Kriterien eine Rolle spielen.
Bei der Suche nach einem atomaren Endlager heißt es nun zurück auf Anfang. Das heißt, man geht bei der Suche quasi von einer Art weißen Landkarte aus. Wie geht es weiter?
Genau, man ging von einer weißen Landkarte aus, die sich ja heute jetzt deutlich eingefärbt hat. Das, was jetzt im Nachgang folgt, in mehreren Phasen, ist im Prinzip ein Vorschlag zu erarbeiten für die Standortregionen, die übertägig erkundet werden. Übertägige Erkundung heißt, wir bohren von oben und wir machen mit Seismik, also Ultraschall oder Schallmessungen, bekommen wir einen Hinweis über die geologische Situation des Gebirges. Das ist dann die Phase 2 und die Phase 3 ist die unterirdische Erkundung, wo wir dann tatsächlich auch Bergwerke auffahren und die geologische Situation vor Ort näher untersuchen. Das Ganze soll 2031 abgeschlossen sein mit einem Vorschlag, den wir dann präsentieren, der durch die Rechtsaufsicht geprüft wird und im Anschluss dem Bundesgesetzgeber zur Entscheidung vorgelegt wird.
Wenn man sich die Vergangenheit bei der Suche nach einem atomaren Endlager vorstellt, muss man sich jetzt schon fragen, 90 Gebiete in Deutschland, die günstige geologische Voraussetzungen für ein solches Endlager haben. Wie will man da technisch vorgehen? Will man wirklich 90 Mal exakt die gleichen Untersuchungen, Tiefenbohrungen und machen?
Nein, das will man nicht. Die Tiefenbohrungen kommen erst in der nächsten Phase. Das, was jetzt im Schritt 2 der ersten Phase folgt, ist noch ein Aktenstudium. Das heißt, die Eingrenzung erfolgt auf Basis der Daten. Wir werden die Daten, die wir haben, detaillierter auswerten. Wir werden insbesondere untersuchen, an welchen Stellen der Teilgebiete wir besonders gute Situationen haben, in denen wir ein Endlager potenziell realisieren können. Also es geht dann in dem nächsten Schritt schon um die Frage, wo in dem Teilgebiet wir die Langzeitsicherheit, aber auch die Betriebssicherheit am besten gewährleisten können. Und diese Eingrenzung sind dann die Standortregionen. Das heißt, wir werden deutlich weniger und deutlich kleinere Standortregionen bekommen, die wir dann zur übertägigen Erkundung vorschlagen.
Wie ist das weitere Vorgehen bei der Eingrenzung des, wie Sie es formulieren, Suchraums von Teilgebieten zu Standortregionen? Wie muss man sich das als ja wahrscheinlich als eine Art iterativen Prozess vorstellen?
Ja, das ist richtig. Das ist auch eine Art iterativer Prozess, in dem man in den Teilgebieten untersucht, wo die geologische Situation besser ist. Also beispielsweise im Norden eines Teilgebietes hat man vielleicht eine besonders gute Situation auf Basis der Daten, die ausreichend groß ist, um dort ein Endlager zu realisieren. Es geht bei den vorläufigen repräsentativen Sicherheitsuntersuchungen im Prinzip darum, dass man schon mal nachschaut und überprüft, ob man dort ein Endlager errichten könnte, das den Langzeitsicherheitskriterien entspricht. Und gleichzeitig wird berücksichtigt, ob es ein Endlager geben könnte, wo auch die Betriebssicherheit während des Betriebes sichergestellt werden kann. Der Betrieb des Endlagers wird etwa 40 Jahre dauern, deswegen ist die Betriebssicherheit auch eine ganz relevante Kenngröße, die im nächsten Schritt überprüft wird.
Salzstock, Tonschicht oder Granit, gibt es Präferenzen für die eine oder andere geologische Situation und damit möglicherweise auch schon so eine Art Vorfestlegung für einen Standort?
Nein, die gibt es nicht. Unsere Nachbarn zeigen, dass grundsätzlich in allen drei Wirtsgesteinen sichere Endlager realisiert werden können. Die Schweden und die Finnen haben sich für das Wirtsgestein Kristallin entschieden, mangels Alternative, und haben dort einen Standort gefunden in einer geologischen Situation, die sich seit 140 Millionen Jahren nicht verändert hat. Insofern besteht dort eine gute Chance, dass es eben auch die nächste 1 Million Jahre so bleibt, wie es ist. Und der Vorteil des kristallinen Wirtsgesteins ist, dass es nicht wasserlöslich ist, dass es sehr stabil ist. Aber der Nachteil ist, dass es gleichzeitig klüftig sein kann. Im Ton haben wir den großen Vorteil, dass es sehr dicht ist, eine abdichtende Barriere gegen grundwasserführende Schichten darstellt, aber gleichzeitig temperaturanfällig. Insofern die guten absorbierenden Eigenschaften des Tons dann verloren gehen. Und bei Salz ist der Vorteil, es ist plastisch, es umschließt die Abfälle, wenn sie warm sind. Es hat den Nachteil, dass es wasserlöslich ist. Das heißt, es hängt immer vom Endlagersystem, vom Endlagerkonzept ab, das Sie wählen. Grundsätzlich können Sie in jedem der drei Wirtsgesteine ein langzeitsicheres Endlager errichten.
Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, ich glaube, dass am Ende die Wissenschaft wieder politischen Kriterien ausgesetzt ist. Also doch alles nicht so wissenschaftlich und so geowissenschaftlich begründet?
Das Verfahren sieht ja eine klare Rollentrennung vor, die lautet, es gibt eine Vorhabenträgerin, die wissenschaftsbasiert arbeitet und auf Basis von vorher definierten Kriterien eine Entscheidungsgrundlage liefert, die möglichst objektiv ist. Und darüber hat dann die Politik zu befinden. Und diese Rollentrennung, glaube ich, ist gut, wenn wir uns alle gemeinsam daran halten.
Welche Fehler aus der ersten Phase der Suche nach einem atomaren Endlager sollten wir nicht wiederholen?
Das gesamte Standortauswahlverfahren ist ja ein Verfahren, das aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Das ist ein sehr partizipatives Verfahren, das erstens die Kriterien von Anfang an festlegt, für alle offensichtlich nachvollziehbar macht und das zweitens eine transparente Bürgerbeteiligung ermöglicht. Das ist der Grund, warum dieser Zwischenbericht zu einem Zeitpunkt vorgelegt wurde, zu dem noch keine Fakten geschaffen worden sind.
Im Oktober soll es jetzt eine zweitägige Online-Konferenz zum Thema Standortsuche für ein Endlager geben. Was passiert da im Oktober?
Im Oktober präsentieren wir den Bericht nochmal im Detail und stellen uns den Fragen der Öffentlichkeit. Die Fachkonferenz Teilgebiete wird dann im Anschluss dreimal tagen und uns einen Bericht übergeben, den wir im Anschluss auch zu berücksichtigen und umzusetzen haben. Das ist eben eine Form des selbsthinterfragenden Systems und des partizipativen Verfahrens.
Standortfragen. Stefan Karnitz von der Bundesgesellschaft für Endlagerung über die Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager in Deutschland. An Bord einer Soyuz-Rakete sind heute Mittag neben drei russischen Kommunikationssatelliten auch vier Kleinsatelliten aus Würzburg gestartet. Bei der Mission NETSAT soll zum ersten Mal ein Formationsflug von vier Satelliten erprobt werden. Karl Obern über ein Ballett im All.
Ja, also der Formationsflug wird in etwa 50 Kilometer Abständen erfolgen. In der Anfangsphase wird man erstmal Abstand zueinander gewinnen. Das Auseinanderdriften darf aber gleichzeitig nicht zu stark sein.
Satelliten und Tänzer haben vieles gemeinsam,
sodass man sich gegenseitig nicht aus den Augen verliert.
Es geht darum, in grazilen Bewegungen zum großen Ganzen beizutragen, zur tänzerischen Umsetzung einer Choreografie oder einer gemeinsamen Formation einiger Satelliten um die Erde, wie jene, die Klaus Schilling am Zentrum für Telematik der Universität Würzburg derzeit vorbereitet. Die Mission aus vier Satelliten heißt NETSAT. Die Schuhkarton-großen CubeSats, die jeweils nur 4 Kilogramm auf die Waage bringen, sollen als Eckpunkte einer gedachten Pyramide umeinander wirbeln, und zwar pro gemeinsamem Umlauf um die Erde genau einmal. Es ist eine Wagenradformation, bei der alle vier Satelliten Kreise beschreiben und sich doch nie zu nahe kommen.
Nee, ist schon anspruchsvoll. Also die schnelle Bewegung in dem Orbit. Am Boden mit dem Auto kann man schnell mal ein Ausweichmanöver fahren. Das können sie im Orbit eigentlich nicht.
Zuerst sollen die vier Satelliten 50 Kilometer entfernt umeinander kreisen, in einigen Monaten dann nur noch wenige Meter. Jedes Mal, nachdem die Abstände verringert wurden, sollen die Satelliten autonom agieren. Sie messen eigenständig den Abstand zu den Nachbarn, die Software an Bord trifft selbstständig die Entscheidungen, wie sich jeder Satellit ausrichtet und wohin er beschleunigt, um die Formation zu halten. Und das ist neu. Ingenieure haben sich bislang nur getraut, Satelliten paarweise nah beieinander fliegen zu lassen. Mit mehr Satelliten, noch dazu mit CubeSats, mit winzigen elektrischen Antriebssystemen, hat das noch niemand versucht.
Man hat geringen Schub, ja, und der Impuls ist recht beschränkt. Damit muss man sehr vorausschauend planen, damit das dann auch sicher Zusammenstöße vermeidet.
NETSAT ist das Ergebnis langer Vorbereitung. Vor 15 Jahren startete Schillings Team den ersten CubeSat Deutschlands. Seither haben dessen Nachfolger alle Fähigkeiten erprobt, die fürs jetzt anstehende Ballett im Orbit nötig sind. Den Datenaustausch, die Lageregelung und zuletzt das Antriebssystem. Der Formationsflug im Orbit hat einzeln fliegenden Satelliten etwas voraus, denn gemeinsam können die CubeSats nun dreidimensionale Strukturen vermessen.
Also diese Computertomographie kennt man ja aus der Medizin ganz gut. Da rotieren auch Sensoren um den Körper und durch den Blick aus verschiedenen Richtungen kann man dann das Innere des Körpers rekonstruieren.
Und es gibt auch schon Pläne für die Zukunft. Die Nachfolgemission Cloud City soll das an Wolken gestreute Sonnenlicht vermessen, mit insgesamt 10 CubeSats, die Staub- oder Aschepartikel nachweisen können. Derartige Messungen mit Flugzeugen sind deutlich fehleranfälliger und nur punktuell möglich.
Man weiß, bei den heutigen Klimamodellen geht etwa ein Viertel der inhärenten Fehlern auf die Wolkencharakterisierung zurück. Das heißt, wenn man das besser charakterisieren kann, sind Fortschritte zu erwarten für mittelfristige Klimavorhersagen.
Die Mission Cloud City ist bereits finanziert und soll im Jahr 2021 starten. Doch bevor es soweit ist, muss erst einmal das Ballett der vier Experimentalsatelliten gelingen.
Bei der Mission NETSAT fliegen erstmals vier Satelliten in einer Formation. Karl Obern über ein besonderes Ballett im All. Unsere Organe und Zellen, die haben Schleusentore. Wenn die sich nicht öffnen, kommt nichts rein und es geht nichts raus. Das heißt auch, Medikamente können dann nicht in die Zelle gelangen. Transporter nennen Wissenschaftler diese Schleusentore unserer Zellen, die für die Pharmaforschung immer wichtiger werden, wie Helmut Nordwig berichtet.
Medikamente sollen in den Organen ankommen, in denen sie wirken sollen, aber nicht in anderen. Deshalb schleusen Transporteiweiße die Stoffe gezielt in bestimmte Arten von Zellen. Doch diese Proteine sind nicht bei jedem gleich, bei ihren Genen kann es Unterschiede geben. Zum Beispiel ist es beim Transporter für den Cholesterinsenker Simvastatin so, der in der Leber wirken soll. Genetisch bedingt wird der Wirkstoff bei einigen Menschen nicht so gut in dieses Organ geschleust wie normalerweise. Und dann bleibt zu viel von dem Medikament im Blut zurück, sagt Ingolf Kaskorbi, Pharmakologe am Universitätsklinikum in Kiel.
Wenn nun ein Mensch sehr hohe Dosen vom Simvastatin einnimmt, aber eine geringe Aktivität dieses Transporters aufweist, können so hohe Plasmakonzentrationen entstehen, dass dadurch Nebenwirkungen dieses Medikaments eher auftreten können, zum Beispiel Muskelschmerzen. Und das ist auch tatsächlich beobachtet worden, sodass man also hier sagen kann, ja, eine genetische Variante ist hier mit der Nebenwirkung eines Arzneimittels assoziiert.
In diesem Fall empfiehlt der Hersteller eine geringere Dosis für Menschen, die die Genvariante von beiden Eltern geerbt haben. Darüber kann ein Erbguttest Auskunft geben. Auch sonst wäre eine individuelle Dosierung eines Medikaments denkbar, je nachdem, über welche Variante des entsprechenden Schleusentors der Patient verfügt. Doch so weit ist es noch nicht. Darauf weist Giulio Superti Furga hin. Der Forscher von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sagt über die genetischen Unterschiede in den Transportergenen:
Natürlich ist es nicht der einzige Parameter. Sehr viele andere Parameter spielen eine Rolle, wie Körpergewicht, wie Alter und so weiter und so fort. Und es gibt auch sehr viele andere Parameter, die damit zu tun haben, wie schnell man einen Stoff metabolisiert, dann innerhalb der Zelle auch. Das ist auch sehr unterschiedlich.
Das bedeutet, wie schnell eine Substanz verstoffwechselt wird, auch da gibt es deutliche individuelle Unterschiede. Dazu kommt, die genetischen Varianten bei den Transportern allein sagen noch nicht allzu viel aus. Es kommt auch darauf an, wie der Organismus die Gene benutzt, also wann sie aktiv sind, sagt Ingolf Kaskorbi.
Die Aktivität von Transportern wird ja nicht nur durch genetische Varianten moduliert, sondern sie sind sehr stark durch andere Regulationsmechanismen in ihrer Aktivität reguliert. Das heißt, die genetische Variante allein macht noch nicht die Aktivität aus. Und das macht es so schwer, mithilfe eines genetischen Tests die Aktivität vorherzusagen.
Trotzdem wollen Wissenschaftler und Ärzte mehr über die Transporteiweiße herausbekommen. Denn wenn man zum Beispiel eine Tablette nimmt, landet der Wirkstoff zunächst im Darm. Aber ob das Medikament wirklich dort ankommt, wo es wirken soll, zum Beispiel im Blut, hängt eben auch von den Schleusentoren ab. Giulio Superti Furga versucht deshalb gerade in einem großen Forschungsprojekt einen Überblick über diese Moleküle zu gewinnen. Seine Zwischenbilanz macht klar, da gibt es noch viel zu tun.
In dieser Gruppe sind es 450, 500 verschiedene Genprodukte. Und diese haben wir vielleicht nur grob zur Hälfte verstanden. Aber sehr viele sind noch unbekannt. Und wir wissen, dass bestimmte Leute ein bisschen empfindlicher sind an bestimmte Medikamente, auch wegen der Transporter.
Das ist zum Beispiel von einigen Krebsmedikamenten bekannt. Die Pharmaforschung versucht deshalb seit einigen Jahren, bei allen neuen Medikamenten auch den Transportweg innerhalb des Körpers aufzuklären. Das soll dazu beitragen, die Wirkung zu optimieren und Nebenwirkungen zu reduzieren.
Helmut Nordwig über die Schleusentore der Zelle und warum sie für die Pharmaforschung immer wichtiger werden. Und mit den Meldungen aus der Wissenschaft steht jetzt mein Kollege mit mir im Studio, dessen Namen ich heute kaum auszusprechen wage, denn er heißt Piotr Heller. Und so steht es in seiner ersten Meldung, diese P-Laute sind ein Problem, Piotr.
Ja, die sorgen nämlich dafür, dass die Tröpfchen, die bei uns beim Sprechen aus dem Mund fliegen, es gut und gerne 2 Meter weit schaffen. Das berichtet ein Team aus Biochemikern und Ingenieuren im Magazin PNAS. Die Forscher haben eine Person verschiedene Sätze sprechen lassen und dabei die Luftströmungen rund um ihren Mund beobachtet. Sprach die Person mehrere P-Laute hintereinander aus, bildete sich eine Abfolge von Luftstößen. Die formten eine Art konisch verlaufenden turbulenten Luftstrom, der die Tröpfchen mehr als 2 Meter weit transportierte. Die Arbeit könnte dabei helfen, Abstandsregeln während der Corona-Pandemie zu optimieren.
Astronauten bekämen auf dem Mond deutlich mehr Strahlung ab als auf der internationalen Raumstation.
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, die durchschnittliche Strahlendosis für Astronauten auf dem Mond würde knapp 1400 Mikrosievert pro Tag betragen. Das ist mehr als doppelt so viel wie auf der ISS und 200 Mal mehr als auf der Erde, wie ein internationales Team im Magazin Science Advances schreibt. Die Daten stammen von einem Messgerät der Universität Kiel. Es ist 2019 an Bord der chinesischen Raumsonde Chang'e 4 auf dem Mond gelandet. Es handelt sich um die erste Messung der Strahlendosis auf der Mondoberfläche. Bei früheren Missionen, etwa während des Apollo-Programms, gab es derartige Untersuchungen nicht. Die Ergebnisse könnten in die Planung zukünftiger bemannter Reisen zum Mond einfließen.
Köln will den Nasenrachenabstrich bei Corona-Tests als erste deutsche Stadt durch ein Gurgelverfahren ersetzen.
Das teilte die Stadt am Wochenende mit. Der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes sagte, er kenne keine andere Stadt in Deutschland, die auf die Rachenspülung setze. Beim Gurgeltest handelt es sich um eine alternative Probennahme. Anstatt sich einen Abstrich mit Stäbchen nehmen zu lassen, muss der Patient 30 bis 60 Sekunden mit Kochsalzlösung gurgeln. Die Lösung spuckt er dann in einen Becher und die Probe wird, wie die Abstriche zuvor, in einem Labor untersucht. Der Gurgeltest wurde in Köln bereits über 24.000 Mal durchgeführt und erfreut sich laut der Stadt größere Akzeptanz als der Abstrich.
Überbordende Illustrationen erschweren Kindern das Lesen lernen.
Manche Lesebücher haben Bilder, die etwa die Charaktere einer Geschichte zeigen. US-amerikanische Forscher haben aus der Hälfte eines solchen Buches die meisten Illustrationen entfernt, die andere Hälfte blieb unverändert. Dann ließen die Wissenschaftler 60 Kinder das Buch lesen. Dabei beobachteten sie, wo die Kinder hinschauten, und ermittelten am Ende deren Textverständnis. Beinahe alle Kinder verstanden den Text der illustrativ abgespeckten Version besser. Die Forscher haben ihre Arbeit im Journal Science of Learning veröffentlicht. Sie schlagen vor, die Erkenntnisse in das Design von Lesebüchern einfließen zu lassen.
Das Weltraumteleskop Cheops liefert erste Ergebnisse.
2019 war das Europäische Weltraumteleskop gestartet. Seine Mission? Bereits bekannte Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, untersuchen. Die ersten Messungen des Teleskops haben Forscher nun im Journal Astronomy and Astrophysics ausgewertet. Es handelt sich um Beobachtungen des 320 Lichtjahre entfernten Gasriesen WASP-189b. Der Planet kommt seinem Heimatstern 20 Mal näher als die Erde der Sonne und hat eine permanente Tagseite, die bis zu 3200 Grad heiß wird. Bei dieser Temperatur kann Eisen mitunter gasförmig werden.
Improvisierte Abstrichstäbchen aus dem 3D-Drucker sind so gut wie das Original.
Das ist das Ergebnis einer klinischen Studie, die im März begann. An 3 Krankenhäusern in den USA haben Forscher die Effektivität und Sicherheit improvisierter Stäbchen für Abstriche in der Nase getestet. Ihre Ergebnisse sind nun im Magazin Clinical Infectious Diseases erschienen. Der Einsatz rasch entworfener und mit dem 3D-Drucker hergestellter Stäbchen war im Frühjahr notwendig geworden. Die Corona-Pandemie hatte dafür gesorgt, dass medizinisches Material knapp wurde, darunter auch die für Corona-Tests so wichtigen langen und flexiblen Stäbchen.
Sternzeit, 28. September. Karl Harding, ein Asteroid und der erste Atlas. Morgen vor 255 Jahren kam in Lauenburg Karl Ludwig Harding zur Welt. Nach dem Theologiestudium in Göttingen wurde er Hauslehrer beim Oberamtmann Johann Hieronymus Schröder in Lilienthal bei Bremen. Der war begeisterter Amateurastronom und betrieb die am besten ausgestattete Sternwarte auf dem europäischen Kontinent. Karl Ludwig Harding wurde zunächst Inspektor und im Jahre 1800 schließlich Observator der Lilienthaler Sternwarte. 4 Jahre später entdeckte er Juno, den 3. Asteroiden. Damals galten diese Objekte noch als Planeten und solche Entdeckungen sorgten stets für großes Aufsehen. Kurz darauf bekam Harding den Ruf an die Universität Göttingen, wo er eine Astronomieprofessur übernahm. Er blieb dort im Schatten von Carl Friedrich Gauss, der 12 Jahre jünger und der damals weltweit führende Mathematiker und Astronom war. Doch anders als Gauss arbeitete Carl Ludwig Harding sehr viel am Teleskop. 15 Jahre lang sammelte er die Daten von rund 60.000 Sternen für seinen neuen Himmelsatlas. Harding war der Erste, der einen Sternatlas rein nach wissenschaftlichen Kriterien erstellte. Die Karten enthalten alle wichtigen Informationen, sind aber nicht von unnötigen künstlerischen Ausschmückungen überfrachtet, die bei der praktischen Arbeit oft stören. Zudem beobachtete er intensiv den Mond und die Planeten und entdeckte drei Kometen. 1834 ist Carl Ludwig Harding im Alter von 68 Jahren in Göttingen gestorben.
Die Atommüllendlagersuche beschäftigt auch die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft, 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.